Der namenlose Podcast.
One movie break.
Mit Lida, Ding Dong und Jacko.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Format hier auf Movie Break, einem neuen Podcast-Format. Mein Name ist Jacko. Mich kennt ihr vielleicht aus dem einen oder anderen Format hier. Und das hier ist ein Kind, dessen Namen wir uns noch nicht ganz ausgesucht haben. Grundsätzlich soll es darum gehen, ich nenne es mal ganz stumpf, Original versus Remake. Also sprich, wir sprechen über zwei Filme, vielleicht manchmal auch drei Filme, aber heute werden es zwei Filme sein. Von denen es mal ein Original, von dem es später nochmal eine andere, neuere Version gab. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Ich habe an meiner Seite zwei Mitstreiterinnen, und zwar zum einen gerade frisch aus Cannes zurückgekehrt, die liebe Lida. Hallo Lida.
Bonsoir.
Wunderbar, ganz stilecht. Und ich weiß nicht, wo er heute war, aber er ist auch wieder da, der Ding Dong. Hallo Ding Dong.
Servus.
Jawohl. Ja, wie gesagt, das ist ein neues Format und es ist auch eine ganz neue Konstellation mit uns dreien. Das heißt, seht uns vielleicht nach, wenn vielleicht einiges noch nicht ganz so rund läuft. Wir schauen mal, wie sich das so ergibt. Und ich habe auch schon gesagt, wir haben noch gar keinen richtigen Namen für dieses Ding. Wir haben vorher diskutiert, wie soll denn dieses Podcast-Format überhaupt heißen. Sind uns nicht richtig einig geworden und wir sprechen im Moment erstmal ganz stumpf von Original versus Remake, aber vielleicht habt ihr, die das hört, ja eine ganz tolle Idee. Wie könnte es denn heißen? Und wenn ihr die habt, dann haut sie doch einfach mal unten in die Kommentare. Und wenn da was dabei ist, was uns gefällt oder vielleicht der beste oder häufigste Vorschlag, vielleicht wird er es dann. Und mal gucken, vielleicht können wir daraus so ein kleines Gewinnspiel machen. Mal schauen. Ich weiß es jetzt noch nicht. War eine ganz spontane Idee jetzt. Also kommentiert fleißig und sagt uns, wie soll es denn am besten heißen? Gut, und über was sprechen wir denn? Wir reden heute über einen, ja, absoluten Klassiker des Horrorfilms, würde ich mal sagen, und sein doch recht populäres Remake. Zum einen geht es um, Evil Dead, sagen wir es mal so, beide Filme heißen ja so. Das Original besser bekannt als Tanz der Teufel bei uns aus dem Jahr 1981. Und das gleichnamige im Original Remake Evil Dead aus dem Jahr 2013. Und bevor ich jetzt erstmal, wo wir über die Filme sprechen, würde ich mal ganz einfach mal fragen wollen, welche Verbindungen habt ihr denn vielleicht speziell zum Original? Denn das ist ja ein Film, der zumindest mich in meiner Jugend doch, ich will nicht sagen geprägt hat, aber der schon sehr einen sehr starken Ruf und eine besondere Geltung in meiner Jugend eigentlich hatte, meiner Generation. Wie geht's denn euch dabei? Lida, fang doch mal an.
Also eine besonders starke Beziehung zu diesem Film hatte ich jetzt ehrlich gesagt nie. Ich habe daran aber trotzdem schöne Erinnerungen, insbesondere weil es eben einer dieser Filme war, für die ich mich als Kind nachts raus zum Fernseher geschlichen habe, um ihn dann in einer, wie ich aus meiner heutigen Sicht sage, furchtbaren Synchro auf dem Bildschirm des Mini-Röhren-Fernsehers in nicht sehr großartiger Qualität zu sehen. Und da hatte ich eben viel Freude dran. Das sind also schöne Erinnerungen. Und es war eben auch einer dieser Filme, wo mir schon als Kind aufgefallen ist, dass der Komik und Horror auf eine originelle Weise verbindet, die mir sonst nicht geläufig war. Natürlich hat man als Kind noch nicht so viel geguckt wie später mal, schon erst recht nicht aus dem Genre. Aber das war für mich auch was Neues, sodass der Film mir noch wesentlich ja origineller vorkam, als er vielleicht sogar ist. Aber doppelt also Spaß.
Okay, und wie ist es bei dir, Ding Dong?
Mir geht's ein bisschen so wie Lida. Ich habe keine so krasse Verbindung zu dem Film. Ich habe den das erste Mal so mit, ich sag mal, 14, 15 gesehen. War natürlich, Tanz der Teufel war so ein Begriff, ne? Der war ja relativ lange beschlagnahmt und war einfach so auf dem Schulhof, galt er immer so ein bisschen so auf die Mutprobe, ja, so die filmische. Da ich aber einfach davor auch schon andere Splatterfilme gesehen hatte, wie gesagt, war so einer von vielen für mich. Meine Wahrnehmung zu dem Film hat sich mit der Zeit ein bisschen verändert, aber da gehen wir später drauf ein. So viel zu mir. Jaco, wie ist bei dir?
Ja, danke. Das wollte ich sowieso noch sagen. Ja, bei mir ist es so, wie du schon sagst, das war damals, will ich sagen, so ein Schulhof, so eine Schulhof-Legende, aber obwohl der Film ja damals schon bundesweit beschlagnahmt war und es eigentlich sehr schwierig sein sollte, den zu gucken, gerade im jungen Alter, hatte gefühlt den jeder mal irgendwie auf VHS zu Hause oder der geisterte so rum. Ich meine, ich war vielleicht 12 oder 13, als ich den gesehen habe. Auch auf einer VHS, die irgendeinem Vater von einem Kumpel gehörte oder so. Und ja, der Film hat mich damals doch relativ stark beeindruckt. Obwohl, dass man auch sagen muss, er sah auch für damalige Verhältnisse, also Anfang der 90er Jahre, als ich den irgendwann gesehen habe, sah der schon ziemlich veraltet teilweise aus, was die Effekte angeht. Ne? Da kommen wir nachher sicher auch nochmal drauf zu sprechen. Also man hat das zwar vom optischen, sage ich mal, nicht so ernst nehmen können, aber der hat mich von seiner Stimmung und von der Art und Weise, was da gezeigt und wie das gezeigt wird, doch schon ziemlich beeindruckt. Also ich hab wirklich sagen, dass ich davor unbedingt Schiss hatte, weil ich hab generell mir für Filme nie so wirklich gefürchtet, selbst als Kind, aber ich fand das sehr, sehr beeindruckend und der Film hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und habe ihn dann lange, lange auch nicht mehr gesehen, bis er dann tatsächlich mal hier in meine eigene Sammlung gewandert ist auf DVD. Damals war er auch noch beschlagnahmt, dazwischen hat sich das ja alles geändert. Ja, aber das war so meine kurze Geschichte zum Original. Ja, und dann gibt es eben dieses Remake von 2013, das damals, glaube ich, ziemlich gut angekommen ist. Viele waren skeptisch, ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Als ich hörte, es gibt Remake zu Evil Dead, war mein erster Gedanke, ob das so eine gute Idee ist, weiß ich ja nicht. Und ich war damit im Kino mit zwei Freunden, die beide auch ein bisschen älter sind als ich, also auch so eine Generation, die wirklich mit dem Original wirklich aufgewachsen ist. Und ja, die beiden fanden den Film super. Ich war ehrlich gesagt nach dem Kinobesuch nicht so begeistert und habe ihn dann auch ganz lange nicht mehr gesehen, bis vor ein paar Jahren dann mal wieder. Aber wie ich ihn heute finde, das werden wir ja auch gleich nochmal sehen. Habt ihr zum Remake irgendeine Art Beziehung oder weiß ich nicht, Lida, wie ist bei dir?
Ja, ich habe den ganz klassisch auf einer Pressevorführung im Rahmen meiner Arbeit als Filmkritikerin gesehen. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, denn es ist ja schon 11 Jahre her und bei all den Filmen, die man eben im Beruf andauernd guckt, überlagert sich das natürlich auch, habe ich den damals auch recht gut besprochen. Und wer mich ein bisschen auf Movie Break kennt, weiß, dass ich eher die harte Kritikerin bin, also jemand, der Filme sehr harsch bewertet. Der hat mir aber insgesamt auch gut gefallen und einen positiven Eindruck hinterlassen. Aber ich habe den jetzt auch nicht als irgendwie Meisterwerk gefeiert. Und natürlich kann so eine Neuauflage eben nicht das liefern, was der alte Film ja immer hat, nämlich noch so einen nostalgischen Faktor, über den wir jetzt am Anfang ja kurz gesprochen hatten.
Ja, das ist richtig, klar. Der Nostalgiefaktor, den darf man gerade bei so einem Film nicht vergessen. Das ist ganz richtig. Dingung, wie ist bei dir? Hast du das Original auch im Kino, das Remake auch im Kino gesehen oder?
Ich habe es tatsächlich auch im Kino gesehen, was bei mir ein bisschen was Besonderes ist, weil ich nicht so der große Kinogänger bin, weil ich so mit dem Kinopublikum der Gegenwart so ein bisschen meine Probleme habe. Mhm. Ja, vom Verhalten her.
Kann ich teils nachvollziehen, ja. Mhm.
Dann ist es meistens doch so, dass ich sage, so, ich guck's lieber zu Hause auf dem Sofa. Dafür bin ich aber ins Kino gegangen und ich muss sagen, es war ein schöner Abend für mich.
Oha, okay, gut. Da gehen wir jetzt mal nicht im Detail drauf ein. Also dir hat's gefallen. Ja, ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los kurz, gehen in die Filme rein. Was ist es denn für die Leute, die es vielleicht noch nicht kennen? Vielleicht gibt es da draußen ja wirklich Leute, die noch nie was von Evil Dead oder Tanz der Teufel gehört haben. Das bezweifle ich zwar fast, aber ja, wir müssen hier ja alles abdecken so, ne? Also das Original ist von Sam Raimi, ist sein Debütfilm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Nee, es ist ein zweiter Film. It's Murder war sein erster Film.
Genau, das war halt noch so ein Amateurfilm. Also es ist sozusagen sein erster richtig produzierter Film, der nicht nur so halb laienmäßig gemacht ist. Aber ich finde es gut, dass hier It's Murder genannt wird, denn da war ja auch schon der Hauptdarsteller von Evil Dead und einer der Lieblings- und Stammdarsteller, gehe ich jetzt mal von aus, von Sam Raimi mit dabei.
Ihr redet, nehme ich mal an, von Bruce Campbell. Wie gesagt, It's Murder sagt mir nichts, habe ich auch nicht recherchiert, ehrlich gesagt. Ich bin davon ausgegangen, dass Evil Dead sein Debütfilm war. Bruce Campbell ist wahrscheinlich gemeint.
Absolut.
Natürlich. Mhm. Ne? Der Buster Keaton des Horrorfilms, hat mal ein Bekannter gesagt. Und irgendwie ist das auch ganz zutreffend. Gerade wenn man sich vielleicht mal Evil Dead 2 anschaut, hier noch nicht so extrem. Ja, die beiden waren ja oder sind ja auch College-Freunde, meine ich, wenn ich das wenigstens richtig recherchiert habe. Doch die Idee zu Evil Dead kam wohl auch schon zu College-Zeiten und basiert wohl auf einem Kurzfilm, den die beiden auch schon zusammen gedreht haben, der aber nie danach nie veröffentlicht wurde. Sam Raimi hat wohl selber gesagt, ja, er mag den aus heutiger Sicht nicht so und möchte auch gar nicht, dass der veröffentlicht wird. Ich glaube, es existieren irgendwo, kann man das wohl sehen, weil irgendwann mal irgendwas released wurde, aber ganz offiziell gab es den halt nie. Ne? Und das war so, da hatte der auch noch einen anderen Titel, den ich jetzt schon wieder vergessen habe. Aber auf jeden Fall kam Evil
Within the
Within the Woods,
Woods.
vielen Dank, genau. Genau. Und auf jeden Fall Evil Dead aus dem Jahr 81 kam, meine ich, in den USA gleichzeitig auf VHS und im Kino raus. Also so eine relativ seltsame Veröffentlichungstaktik. Ich weiß nicht, ob man das häufiger gemacht hat. Wahrscheinlich ist man auch nicht von dem großen Erfolg dieses Films ausgegangen. Und er ging dann aber doch ziemlich steil und durch die Decke. Und hier in Deutschland hauptsächlich halt durch den Videothekenmarkt. Obwohl er dann ja auch relativ schnell auch beschlagnahmt wurde. Im Zuge dieser Beschlagnahmungswelle, wo eine ganze Menge Material damals ja offiziell aus den Regalen genommen wurde, weil jugendgefährdend und was weiß ich nicht, was da alles vorgeworfen wurde. Ja, aber dieser Film, der hat sich zum absoluten Kultfilm weltweit entwickelt. Und das haben wir auch schon kurz angerissen. Gerade hier in Deutschland hatte der wirklich so den Reiz des Verbotenen irgendwie. Also, obwohl er halt bundesweit beschlagnahmt war, gefühlt hatte jeder von dem schon mal gehört und irgendwie um Ecken konnte man den trotzdem immer irgendwie schauen. Und das Remake kam bei uns ungeschnitten auch in die Kinos. Ich glaube, im Nachhinein gab es da so leichte Probleme. Beim Blu-ray-Release hat er zumindest keine FSK-Einstufung bekommen.
Ja, es gibt die Spio, die JK-Version ist die ungeschnittene
Genau.
Version und dann gab es halt noch die FSK 18, die geschnitten war.
Genau, irgendwie sowas. Ne? Aber das hatten wir ja häufiger, dass Filme hier dann ungeschnitten im Kino laufen und dann kriegen sie fürs Heimkino-Release irgendwie Probleme. Wie auch immer. Was würdet ihr denn sagen? Diese Beschlagnahmung ist sowieso nie gerechtfertigt, meiner Meinung nach. Aber ist es nachzuvollziehen, gerade beim Original? Ist es denn wirklich so ein harter Film, der ja alle Grenzen sprengt? Oder wie seht ihr das? Ding dong, fang du doch mal an.
Also grundsätzlich bin ich kein Fan von Beschlagnahmen. Ich glaube, das ist keiner von uns. Wenn wir aber davon ausgehen, dass es Beschlagnahme gibt und dass das eine legitime Sache ist, dann muss ich sagen, wäre er zu Recht beschlagnahmt worden, weil er doch für die damalige Zeit schon einer der brutaleren Filme war. Er ist definitiv nicht der brutalste gewesen. Es gab vorher schon diverse andere Werke, die eben auch schon auf die Gewaltschiene gegangen sind. Man denke nur an die Sachen von Herschel Gordon Lewis zum Beispiel, der so Filme gemacht hat wie Blood Feast oder 2000 Maniacs oder sowas wie Dawn of the Dead oder Voodoo Schreckensinsel der Zombies, Die Teuflischen von Mykonos. Also wir hatten da schon eine ganze Reihe an Filmen, die ebenfalls sehr heftig waren und früher dran waren. Evil Dead hat halt einfach, oder The Evil Dead, wie er eigentlich heißt, hat halt, ich sag mal, noch vielleicht ein bisschen mehr die Splatter-Schiene gefahren, aber war definitiv nicht, ja, so das krasseste Ding überhaupt. Ja, Lieder, wie siehst du es?
Also ich stimme zum einen hier in den Chor mit ein. Ich bin grundsätzlich gegen Zensur, ich bin gegen die FSK und natürlich bin ich auch gegen die Beschlagnahmung von allem, was kein Snuff-Film ist, unabhängig davon, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde. Ich kann es persönlich auch nicht ganz so nachvollziehen im Rahmen der Zeit und der Parameter, die standen für die Beschlagnahmung von Filmen, macht es insofern Sinn, dass es ja sehr viele Splatter-Effekte gibt. Der Film ist sehr blutig, passt auch in diese Schiene von Filmen, die damals beschlagnahmt wurden. Und das waren ja auch so Werke wie Driller Killer, der so mit als Triggerfilm für die ganze Video-Nasty-Debatte und so weiter, die hier schon erwähnt wurde, galt. Oder Cannibal Holocaust. Wobei eben jetzt Cannibal Holocaust ein ganz guter Vergleich für mich ist, weil das nämlich der Punkt ist, wo ich sage, wie wirkt Gewalt? Es ist ja nicht nur, wie viel Blut fließt oder wird hier ein Arm abgerissen, sondern für mich gibt es einmal diese Art Cartoon-Gewalt und da fällt Evil Dead rein. Eine Gewalt, die ein bisschen so wirkt wie bei Tom und Jerry, wo ich den Eindruck habe, das ist gar nicht real und wird auch gar nicht als real wahrgenommen. Und dann eben solche Formen von Sadismus oder psychologischer Grausamkeit oder Quälerei, die viel, viel näher an der Realität ist. Also wenn ich da zum Beispiel an Filme denke wie Salo oder die 120 Tage von Sodom, Das war ein Film, wo ich wirklich verstehen kann, dass es die höchste Altersfreigabe gibt, dass man absolut sagt, einen Film sollten Kinder oder sensible Menschen vielleicht nicht sehen, weil der massiv verstörend ist. Aber da kommen jetzt keine überdrastischen Splatter-Szenen oder Gewaltszenen. Also es werden auch Leute getötet, aber es gibt keine Gewalt in diesem Ausmaß, was ansatzweise an der körperlichen, physischen Gewalt, die in Evil Dead zum Beispiel zu sehen ist, herankommt.
Ja, da gebe ich dir absolut recht, ne? Gerade was du auch sagst, es kommt ja nicht nur darauf an, wie viel Liter Blut oder Filmblut da irgendwie fließen oder wie viele Körperteile sonst wo abgehackt werden. Der Kopf ist ja immer ganz entscheidend eigentlich, ne? Also, wenn man jetzt auch mal schweift ein bisschen ab, aber wenn man jetzt so einen Braindead zum Beispiel sieht, der ja auch mit Kunstblut um sich schmeißt, wie nichts Gutes. Aber das ist für mich auch nach wie vor ein Rätsel, wieso der immer noch beschlagnahmt ist. Das verstehe ich wirklich nicht in dem Kontext. Aber gut, ist erstmal eine andere Geschichte. Also, um jetzt mal direkt in den Film, oder worum geht es denn überhaupt mit Evil Dead? Das haben wir immer noch nicht gesagt. Also in beiden Filmen geht es im Prinzip um eine Gruppe von jungen Leuten, die sich in eine Hütte im Wald begeben. Ganz klassisches Horrorfilm-Setting im Prinzip. Und dort in dieser Hütte ein Buch im Keller finden, das Necronomicon, und damit ja Dämonen erwecken, die sich in den Wäldern verbergen. Und ja, diese Dämonen machen den jungen Leuten in der Folge ganz schön die Hölle heiß. Das ist so bei beiden Filmen im Prinzip deckungsgleich. Ein großer Unterschied für mich ist die Ausrichtung beider Filme tatsächlich. Ihr habt ja schon angesprochen, Lida, du hast es vorher gesagt, dass für dich das Original Tanz der Teufel immer auch sowas Humoristisches innehatte. Wobei der erste Teil noch gar nicht so extrem wie jetzt seine beiden direkten Nachfolger, die dann sehr klar auch diese Comedy-Schiene so mit reingebracht haben. Da ist der erste Teil auch wesentlich ernster angelegt, aber hat durchaus so schon seine ironischen Spitzen, sage ich mal, drin, oder wirkt in vielen Dingen eben nicht ganz so grimmig wie vielleicht andere Filme. Und ich finde, beim Remake ist das relativ anders. Der ist sehr humorbefreit.
Ja.
Ne? Über die meiste, also, was heißt über die ganze Zeit eigentlich. Also
der ist bierernst.
Der ist bierernst tatsächlich. Und es ist eine Kleinigkeit eigentlich nur, die sich eben in der Story unterscheidet. Denn im Original fahren sie eben in diese Hütte im Wald aus den, sag ich mal, simpelsten Gründen, die man in so einem Horrorfilm haben kann. Die wollen halt ein nettes Wochenende verbringen, ein bisschen feiern, ein bisschen rummachen, was man halt so macht in amerikanischen Filmen. Und im Remake hat das ja schon einen sehr ernsten Hintergrund, denn eine der Teilnehmerinnen soll einen kalten Entzug über sich ergehen lassen, quasi Drogenentzug. Und dementsprechend ist die Stimmung da schon mal nicht ganz so ausgelassen von Beginn an. Und das zieht sich so irgendwie komplett durch die beiden Filme hindurch. Hat dir dieser Stimmungswechsel, hat dir zugesagt, oder präferierst du auch eher, wie es der erste Teil macht, so ein bisschen lässiger, sag ich mal?
Nee, ich mag tatsächlich ganz gerne, wenn Filme wirklich ernst bleiben. Ich mag auch mal Horrorkomödien, aber grundsätzlich favorisiere ich ernste Horrorfilme. Und dementsprechend hat mir die Tonalität des Remakes einen Ticken besser gefallen als die des ersten Teils. Wobei man sagen muss, du hast ja auch ganz richtig schon gesagt, der erste Teil ist noch kein Comedyfilm. Nein. Der hat so Anflüge von Humor, und ich weiß auch, was Lida meint mit der Comicgewalt, weil du halt einfach manche Szenen hast, die sehr übertrieben sind. Wenn zum Beispiel literweise Blut aus dem Körper rausschießt, ja, dann kannst du das natürlich nicht mehr so ganz ernst nehmen. Gleichzeitig hat er aber auch noch Szenen drin, die sehr sadistisch sind, ja, wo zum Beispiel mit einem Bleistift in der Achillessehne rumgebohrt wird, ja. Ja, also so ganz die Humorschiene und ganz dieses Comicgewalt fährt er jetzt nicht. Aber ja, die Tonalität des Remakes hat mir besser gefallen.
Wobei literweise Blut, beim Remake fließt eindeutig mehr Blut, sagen wir es mal so, wie es ist. Ich glaube, der hat einen neuen Rekord damals aufgestellt für den blutigsten Film oder das meistverbrauchte Kunstblut. Der hat tatsächlich Braindead überholt.
Das würde mich nicht wundern.
Gut, allein durch das Finale, ich möchte nicht wissen, was da alles rumgesuppt ist. Ne? Also was das angeht, Realismusgehalt, sage ich mal, ist im Remake, wird da auch nicht hochgeschrieben. Also ich weiß nicht, wie viel ein Mensch bluten kann. Hier haben sie es auf jeden Fall ausgereizt.
Naja, nach 7 Litern ist quasi Schluss, ne?
Sollte man denken, aber 7 Liter, das ist ja hier nix, ne? Naja, Lida, wie ist bei dir? Was sagt denn dir mehr zu? Oder mochtest du diesen etwas ernsteren Ansatz, sage ich mal, den das Remake ja offensichtlich fährt?
Ich bin da so ein bisschen ambivalent. Was mir sicher gut gefiel, war der Aspekt, dass das Remake versucht, diese absolut klischeehafte oder generisch, darf man, denke ich, ruhig schon sagen, Situation, die Sam Raimi da bei seinem Original hat. Also da war er nicht sonderlich kreativ auf dieser Ebene, was die Story angeht. Die Story ist da mehr funktional. Und das Remake versucht hier wirklich auch ein bisschen Story, wenn natürlich auch, es ist ein Horrorfilm, es ist ein Splatterfilm, also der hat andere Parameter und andere Zielsetzungen, als jetzt ein komplexes psychologisches Drama zu erzählen. Aber hier doch ein bisschen mehr Figurenpsychologie auch reinzubringen, die Charaktere ein bisschen mehr auszuarbeiten, dass es da vielleicht eine mehr Identifikation, mehr Fühlen auch drin ist oder auch mehr Authentizität, dass man nicht nur irgendwie das Gefühl hat, okay, hier haben wir jetzt ihr Figur Zielscheibe und irgendwelche Hülsen an Menschen, die einfach dann nur abgemurkst werden, sondern dass da beim Publikum auch eine größere emotionale Involvierung mit den Figuren da ist. Das fand ich durchaus lobenswert, auch wenn es nicht ganz geklappt hat. Und dann sind dann halt auch manchmal solche Sachen, wo ich so ein bisschen pingelig bin, was Logik angeht. Zum Beispiel, dass man zum Drogenentzug, wenn, und wir reden ja hier von Heroin, nicht irgendwie von, was weiß ich, Cannabis oder schwarzem Tee, in den Wald fährt, um da so einen kalten Entzug zu machen. Also diese Sache, dass irgendwie, ich weiß nicht, warum Leute mal so auf den kalten Entzug fixiert sind in Filmen, vermutlich, weil es sich einfach gut, also gut für Dramatik sorgt. Aber anstatt das einfach ganz normal mit Methadon zu machen oder irgendwie sowas auszuschleichen oder zu kompensieren, also ich glaube nicht oder ich halte es für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass niemand, der nicht absolut dazu gezwungen ist, einen kalten Entzug macht. Also jeder halbwegs normale Mensch würde sich sagen, dass er eine Kombikur macht und wenn es mit Selbstmedikation ist. Also, und sie nimmt ja nicht mal irgendwelche Sachen ein. Also wenn sie dann nebenher noch ein bisschen Oxy nehmen würde oder so, würde ich sagen, okay, aber das, zumal Fun Fact für alle, für die es vielleicht mal relevant ist, tatsächlich ist der kalte Entzug lebensgefährlich. Es sterben statistisch fast genauso viele Leute am Entzug wie an den Drogen. Das muss man sich vor Augen halten. Also gerade wenn man sehr süchtig ist, kann der kalte Entzug einen umbringen.
Mhm. Ja, schön, dass du das als Funfact bezeichnest. Nein, Spaß beiseite. ja, hast du absolut recht und wieder was gelernt, Kinder. Also, ne, Finger weg von Drogen. Und wenn Frank Lieder wieder Entzug geht, sie hat da, sie weiß es. nee, aber da hast du vollkommen recht. Aber ich würde auch sagen, die Logik bei solchen Filmen sollte man sicherlich nicht ganz so hochhängen. Aber es gibt auch ein, zwei Sachen, die mich da gerade beim Remix so ein bisschen stört. Das sind wirklich auch Details, die müssen eigentlich stören. Weil jetzt, wo du es gerade erwähnt hast, so ging es mir jetzt bei der Sichtung. Es ist nämlich der Punkt, warum passiert das Ganze? Die finden ja in beiden Filmen dieses Necronomicon und ja, lesen entgegen aller gut gemeinten Warnungen daraus vor und erwecken dadurch ja erst diese dämonische Brut, sag ich mal. Und da zum Beispiel finde ich das im Original schlüssiger, warum das passiert. Denn das ist ja, wie gesagt, so eine unbeschwerte Partytruppe. Die gehen da halt hin, wollen ein schönes Wochenende haben, finden dieses Buch und für die ist das ein Jux. Ne? Da sagt, glaube ich, noch die eine Dame weist darauf hin, oh nein, da soll man nicht draus vorlesen. Der andere, ach komm, ist doch ein Spaß und liest dann halt vor und passiert's. Und hier ist es so, die finden dieses Buch und es ist ja nur einer, der sich wirklich mit diesem Buch beschäftigt. Und ich denke mir, warum macht dieses Buch offen? Überall steht in Blut geschrieben, dass man davon die Finger lassen sollte und er macht es trotzdem. Also es ist aber nicht so eine entspannte Partystimmung, sage ich mal, wie im Original, wo man das mal, man denkt, ach, ist doch egal, so ein Jux hier, so ein alter Schinken, das machen wir jetzt mal. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum der im Remake dann nicht wirklich da die Finger von lässt. Es ist auch ein Logikfehler, über den man nicht groß nachdenken sollte, aber das hat für mich im Kontext nicht so wirklich Sinn gemacht. Da war das beim Original für mich schlüssiger, warum das passiert.
Wobei man beim Original sagen muss, sie lesen ja eigentlich gar nicht aus dem Buch, sondern sie spielen die Tonbandaufnahme
ab. Ja. Richtig. Aber
das macht's noch mal sinnvoller tatsächlich, ja, weil sie wissen ja gar nicht, was das ist und was auf dieser Tonbandaufnahme kommt.
Richtig.
Ja. Was mich, wenn wir jetzt gerade schon sind bei dem Buch, das fand ich bei dem Remake störend. Jetzt bei meiner vierten Sichtung mittlerweile. Davor habe ich mich daran nicht so groß gerieben, dass überhaupt dieses Buch noch in dem Haus liegt. Ja, wir haben ja Film fängt ja ein bisschen anders an. Der fängt ja mit einem kleinen Prolog an, wo schon eben mit dem Necronomicon gearbeitet wird, sage ich jetzt einfach mal, in dieser Hütte. Und das Buch wird einfach liegen gelassen. Und ich frage mich so, warum lässt man dieses Buch liegen?
Ja, auch das könnte man
hinterfragen. Warum lässt man dieses Buch liegen? Ja, ich meine, die Personen, die das durchführen, die mit dem Buch arbeiten, die scheinen ja mit Erfahrung zu haben. Warum lasse ich dieses Buch einfach in einer wildfremden Hütte liegen? Das ist ein bisschen rätselhaft für mich.
Kann gut sein, vielleicht sind sie auch alle draufgegangen und keiner konnte es noch irgendwie. Ja, alles gut möglich, aber ja, ist auch eine wenig berechtigte Frage. Aber ich finde, auch an Horrorfilmen, da sollte man sich vielleicht nicht so arg an solchen Dingen hochziehen. Das ist halt einfach oft konstruiert, damit man eben die Sache ins Rollen bringt. So. Das stört mich dann.
Ja, gebe ich dir auch recht. Wobei man dann auch wieder sagen muss, so ich verstehe, was Lida sagt über diesen kalten Entzug und wie das schwierig ist. Da gebe ich dir vollkommen recht. Macht aber natürlich im Kontext des Films Sinn, weil eben, wir haben ja dieses, sie wird dann im, wir kennen es ja aus dem Original, sie hat, ich sag mal, der Wald spielt ja eine gewisse Rolle und etwas, was ihr im Wald passiert, und es glaubt ihr halt niemand. Und dadurch, dass sie halt eben auf kaltem Entzug ist und es ihr eh schon schlecht geht, und sie wahnhaft ist, ist natürlich noch unwahrscheinlicher, dass ihr jemand glaubt, dass ihr das Missgeschick passiert ist.
So. Da hast du recht. Ja. Das ist ja auch eine Szene, die hätte ich jetzt auch nochmal erwähnt. Es gibt, man muss schon sagen, dass beide Filme, ein paar Szenen haben, die tatsächlich identisch sind oder die übernommen wurden vom Remake, und da ist natürlich diese Szene, auf die du jetzt anspielst, ganz prägend. Also das war so eine Szene im Original schon, die, glaube ich, die ist bei jedem irgendwo hängen geblieben. Und die haben sie tatsächlich im Remake auch übernommen. Das ist nämlich, wenn dann die Protagonistin, ich glaube, im Original ist es ja gar nicht die Protagonistin, also die wichtigste Hauptfigur, das ist einer, sage ich mal, einer der eher unwichtigeren Nebenfiguren, eben dem ersten Opfer, dem das passiert.
Ja, Ash Schwester, ne?
Ja, genau. Ne? Also die kristallisiert sich ja nicht so als die Protagonistin heraus. Hier ist es ja schon.
Nee.
Wird ja quasi von, kann man das so sagen, von einem Baum misshandelt?
Ja.
Also ich wüsste nicht, wie man es besser beschreiben sollte.
Missbraucht halt.
Eine sehr, sehr unangenehme Szene, aber man muss es auch sagen, eine wahnsinnig kreative Szene, die ist so, also meines Wissens nach, vorher noch nicht gegeben hat, zumindest wüsste ich es nicht, und über die man, glaube ich, heute auch noch spricht. Und die im Original, obwohl man sehr begrenzte Mittel hat, dafür erstaunlich gut aussah. Das muss man mal ganz ehrlich sagen.
Ja, und sie ist effektiv. Sie ist unglaublich unangenehm. Sie ist
sehr unangenehm, das stimmt, ja.
Oh ja, und es ist natürlich auch so eine Kultszene, wie zum Beispiel das Masturbieren mit dem Kruzifix in
ja.
The Exorcist.
Ja.
Also da ist denen definitiv das gelungen, was, denke ich, ja viele Horrorfilmschaffende wollen, dass sie bleibende Eindrücke schaffen und Maßstäbe setzen und natürlich auch Kultszenen schaffen, die dann parodiert oder kopiert werden, aber auch eine Parodie ist ja eine Hommage in gewisser Weise.
Absolut. Absolut. Mhm. Und wie gesagt, gerade diese Szene, die ist ja auch irgendwo ein bisschen grenzüberschreitend. Und ich denke auch gerade noch in den USA, wo man gerade solche Geschichten noch deutlich prüderer ist, war das sicherlich viel schockierender als jeder abgehackte Kopf, ne? Wenn eine solche Szene Sicherheit drin ist. Ne? Genau. Wie gesagt, grundsätzlich beide Filme eigentlich von der Handlung, wenn man mal dieses Detail der Drogensucht und dem etwas ernsteren Auslegung rausnimmt, sind sie doch sehr ähnlich, was dann passiert. Man kann es ja zusammenfassen, im Prinzip einer nach dem anderen wird von diesem Dämon oder was auch immer es genau ist, befallen, verwandelt sich und nimmt ein ziemlich bitteres Ende. Da gibt es natürlich ein paar Abweichungen, da ist das Remake doch um einiges ja heftiger. Einfach weil man auch zeitgemäßere Effekte hatte und die auch, würde ich mal sagen, ziemlich krass ausreizt. Ich habe jetzt bei der Neusichtung nochmal die Extended-Fassung gesehen, die geht vor auch nochmal ein paar Minuten länger, könnte dir jetzt aber nicht genau sagen, wo da jetzt die Schippe draufgepackt wurde, aber es ist, glaube ich, einfach nur in der Länge der Gewaltszenen, glaube ich, die da ein bisschen
ausfüllen. Das sind Frames teilweise. Es ist nur eine Sekunde, was eine Szene länger
so
ist.
So halt.
Ne? Teilweise.
Ja, du kommst dann irgendwie auf 4-5 Minuten, die da tatsächlich länger läuft oder so. Und ich muss auch sagen, von der Gewaltdarstellung ist gerade das Remake doch schon, also hat mich überrascht, dass der wirklich so, ich sag mal ganz plump, auf die Kacke haut. Also damals auch schon im Kino und jetzt bei der Neusichtung auch wieder. Die lassen sich da echt nicht lumpen. Wobei ich finde, das mussten sie auch machen. Also gerade weil das Original für seine Zeit eben auch so, ich will nicht sagen grenzüberschreitend, aber halt so radikal war, was das angeht und so hemmungslos, da mussten sie jetzt natürlich in eine ähnliche Kerbe schlagen. Ich glaube, so ein harmloses Evil Dead Remake, das hätten keiner, das hätten die Fans auf jeden Fall sehr, sehr übel genommen. Von daher, so gesehen, alles richtig gemacht. Aber was ich dem Original sehr hoch anrechne, und das gelingt dem Remake meiner Meinung nach nicht, ist eine total bedrohliche und verstörende Stimmung zu schaffen, obwohl das Remake das durchaus probiert. Aber das habe ich jetzt zum, ich weiß, die dritte Sichtung bei mir, also einmal im Kino, zweimal jetzt zu Hause. Dieses Remake lässt mich relativ kalt in vielerlei Hinsicht. Und vielleicht liegt's an mir, weil ich, er kommt ja im Allgemeinen auch sehr gut weg. Und ich habe jetzt auch rausgehört, ihr beide mögt den Film ja scheinbar auch oder mochtet ihn ganz gerne. Mich lässt er tatsächlich sehr, sehr kalt in vielen Szenen, obwohl die Figuren ja eigentlich schon mehr Profil haben eigentlich als im Original, wo das ja wirklich nur so Horrorfilm-Klischee-Pappkameraden irgendwo sind, die nur einen Zweck erfüllen. Hier haben sie eine Backstory und die Beziehung zu denen ist ja ein bisschen intensiver. Aber trotzdem lässt mich das wirklich erschreckend kalt. Und ich weiß nicht, vielleicht liegt es an mir nicht abgestumpft. Wie seht ihr das? Gibt es da irgendwie ein Problem bei der Figurenzeichnung oder bei der generellen Atmosphäre, die dieser Film hat? Ding dong.
Lieder, magst du? Also, so, dann fang ich an. Ja, ich kann es gar nicht genau definieren für mich. Also was mich beim Original stört, das haben wir ja auch schon angerissen, ist, dass die Figuren überhaupt gar kein Profil bekommen. Ja, also ich wusste zum Beispiel bis jetzt, wo ich kurz nochmal nachgeguckt habe, gar nicht, dass die erste aus dem Original, die besessen wird, dass das die Schwester von Ash ist. Das wusste ich gar nicht. Habe ich aus dem Kontext heraus für mich gar nicht wirklich mitgekriegt.
Das spielt auch gar keine Rolle.
Verlauf.
Also das muss man sagen. Das ist völlig
Aber das ist... Natürlich, aber das macht's natürlich, das spricht deine Sprache. Ich meine, deine Schwester ist besessen, du tötest deine Schwester und es spielt, du kriegst es nicht mit als Zuschauer. Das finde ich sehr schwierig. Das gelingt dem Remake für meine Verhältnisse besser, weil ich einfach mehr Bezug bekomme. Ob das jetzt vielleicht ein bisschen zu viel ist, darüber kann man streiten. Ich fand jetzt dieses, wir haben so ein Familiendrama, was aufgebaut wird. Ja. Das ist ja nicht nur die Schwester, die drogensüchtig ist und die auch schon eine Überdosis hatte, sondern es ist auch die Mutter, die krank war und der Sohn war nicht da, also der Bruder war nicht da und ja, so haben wir so Schuld und Sühne so ein bisschen mit dabei und dieses, du verlässt mich, verlass mich nicht. Das war mir ab einem gewissen Punkt innerhalb des Films ein bisschen zu viel. Ja, aber zurückzukommen auf deine Frage bezüglich der Stimmung. Ich kann es nicht sagen. Also für mich hat das Remake viel über seine Bilder gelebt. Ich fand den Look, wie der Wald dargestellt wurde, der hat schon sowas richtiges Bedrohliches gehabt. Das hat für mich viel auf der Atmosphäre einfach, hat für mich viel Auswirkungen gemacht. Mhm. Ja, auch die Hütte fand ich, klar, ich meine, wir haben es noch gar nicht gesagt, das Original hat gerade einmal $375.000 gekostet. Das ist nicht wirklich viel Geld. Beim Remake sind wir bedeutend teurer unterwegs und dementsprechend hat einfach das Original auch ein bisschen schmuddeliger gewirkt, wobei ich das jetzt nicht negativ meine.
Absolut nicht.
Ja. Aber das Remake wirkt so ein bisschen filmischer für mich und dementsprechend hat die Hütte auch so richtig abgeranzt gewirkt. Es hat bei mir einfach so eine unheilvolle Atmosphäre erzeugt, die für mich persönlich noch ein bisschen besser funktioniert hat als beim Original. Lida, wie ist es bei dir?
Die Atmosphäre im neuen Film ist definitiv für mich auch die überlegenere. Wir haben hier auch dieses nass-kalte Klima, diese ausgebleichten Grün-, Grau- und Brauntöne, in die alles so getaucht ist. Es ist wie so eine, der ganze Film, die ganze Leinwand wirkt wie so eine Morastlandschaft. Und aus der sich dann eben die Toten ausgraben und in der die Lebenden wiederum in so einer Umkehrung eingegraben werden. Und diese Themen oder Motive von Leben, Tod, Leute zurückzuholen ins Leben, sowohl auf figurativer Ebene als auch buchstäblich oder sie ins Jenseits zu befördern oder dem Tod, der bevorstehen mag oder kommen könnte, zu überlassen, sind ja auch ganz stark in der Handlung verankert. Da ist schon wirklich wesentlich mehr Substanz da, während der alte Film eben diese organische so Handarbeitsqualität noch hat und sogar teilweise trotz der eher surrealen Gewalt dadurch eine gewisse Authentizität entfaltet, weil man eben genau sieht, das ist jetzt nicht alles einfach nur Special-Effekte oder ein großes Filmteam sich dahinter denkt, sondern fast meinen könnte, das filmt jetzt einer, der wirklich mit dabei ist.
Ja, voll.
Also das sind da schon sehr große Kontraste, die aufeinandertreffen. Und was ganz interessant ist aber, dass beide Filme auf ihre Weise wirken. Ich würde aber immer noch sagen, dass der neue Film einfach eine cinematischere Erfahrung ist. Und das hat auch immer etwas Klinisches.
Das ist es. Das ist wunderbar beschrieben von dir, Lida. Klinisch. Ich finde nämlich tatsächlich, dass das Remake, du hast beide vollkommen recht, also der ist sehr bemüht auch in seiner Farbgebung und wie du auch schon sagtest, Ding Dong, im Gestalten der Szenerie ist er wirklich sehr bemüht und versucht eben eine sehr, sehr dreckige und unheilvolle und bedrohliche Atmosphäre zu schaffen. Aber es wirkt für mich tatsächlich etwas klinisch und sehr gekünstelt irgendwie. Wenn man gerade direkt das Original sieht, die natürlich das dadurch lebt, dass sie eben auch nicht viele Mittel hatten. Aber das wirkt so ein bisschen Guerilla-mäßiger und das gibt ihm auch gerade so seinen etwas ranzigeren Charme. Und das passt sehr gut, finde ich, zu dieser Handlung und zu diesem Setting. Auch diese sehr entfesselte Kamera, die der teilweise drin hat, ne? Die sich auch sehr an die Figuren ransaugt teilweise. Das wirkt einfach auch so ein bisschen aus der Not geboren manchmal vielleicht, weil man es technisch vielleicht auch noch nicht besser konnte und mit dem arbeiten musste, was man hatte. Aber das mag ich extrem beim Original. Es wirkt ein Stück weit chaotischer, aber dieses Chaotische passt ja dann auch zur Geschichte, weil dieses Panische, was dann irgendwann sich daraus entfesselt, sag ich mal. Ne? Das ist ja ein großer Bestandteil der Handlung, dass irgendwann fallen da alle Zügel oder gehen da echt die Pferde durch und dann ist das nur noch ein wildes Chaos, was da passiert. Und da passt dieser Stil und dieser ganze Look vom Original, finde ich, für mich besser rein. Aber das mag auch Geschmack sein, das mag natürlich auch Nostalgie sein, um Himmels Willen. Spielt da wahrscheinlich mit rein, aber so ging es mir beim Remake, der hat mich nie so richtig reingezogen, obwohl er sehr bemüht darin ist. Das möchte ich ihm absolut nicht absprechen. Ja. Worauf wir jetzt noch mal eingehen müssten eigentlich definitiv ist das Finale vom Remake, denke ich. Das ist gerade was der da abreißt, ist für mich zumindest optisch, da war ich echt beeindruckt. Ne? Also denk mal, wir spoilern hier sowieso und da gibt's ja am Ende diesen unglaublichen Blutregen, der da runtergeht und womit dafür verantwortlich war, dass eben da alle Rekorde für Filmblut mal wieder irgendwie gebrochen wurden. Das war wirklich ein Image, das fand ich enorm beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hat mich der Film auch richtig reingeholt, aber es war leider schon das Ende irgendwie. Da toppt er sicherlich das Finale vom Original dann doch noch, was eher so durch diese leicht charmanten, ich will nicht sagen Kneteffekte, aber es wirkt halt manchmal so. So als Kind gerade und als Jugendlicher, als Jünger, dachte ich mir so, ja, das sieht schon recht putzig aus mit diesen relativ bunten, handgemachten Effekten. Und da ist der hier natürlich eine ganz andere Kerbe. Wie fandet ihr so diesen Showdown, diesen Blut-Showdown nieder?
Ja, der hat natürlich auch eine ganz starke symbolische Wirkung, die fast schon ein bisschen holzhammermäßig ist. Gar nicht jetzt, weil hier Kettensägen zum Einsatz kommen, sondern weil mir, also die Figur, die diesen Drogenentzug durchmacht, hier gegen eine als ihr alter Ego auftretendere Verkörperung des Bösen, das da heraufbeschworen wurde, kämpfen muss. Mhm. Sie kämpft also quasi gegen ihren eigenen Schweinehund und muss da eben auch auf schmerzhafte Weise diesen Kampf bestehen. Also das ist so eine deutliche und symbolische Ebene, das kam im ganzen Original überhaupt in keiner Form vor. Ja, auch diese ganzen Wiedergeburtsmotive. Das Original ist ein straighter Slasher, ein straighter Splatterfilm. Da ist nicht viel mit Subtext. Und das Remake versucht da wirklich an ganz vielen Punkten noch mehr reinzupacken. Und da aber auf gleicher Ebene die Splatter-Effekte aufs Maximum gepumpt werden, ist es so, dass niemand enttäuscht wird. Es ist so ein bisschen so, have your cake and eat it. Man kriegt ein bisschen tiefere Bedeutung, aber trotzdem ist da so viel Splatter-Blut aus allen Ecken und Enden. Und der Blutregen hat natürlich auch eine ganz starke biblische Komponente. Das ist ja denn die Apokalypse, die eintritt. Sowas war dann im Original nicht drin, obwohl ich mich manchmal gefragt habe, warum eigentlich nicht, weil Sam Raimi ja, glaube ich, doch durchaus eine religiöse Tendenz manchmal in seinen Werken hat oder eine religiös-konservative. Aber in dem Punkt als junger Anfänger darf man ja ruhig sagen, zu den Punkten seiner Karriere hatte er da offenbar keinen Bock drauf. Was ja auch gut funktioniert in dem Kontext, was das Original alles war. Also das ist ja eine runde Sache.
Wahrscheinlich war es auch gar nicht umsetzbar, selbst wenn ihm diese Gedanken gekommen wären, zumindest in dem Maße, ne? Halt schwierig. Bevor du deine Meinung kundtun darfst, da möchte ich gleich mal reingrätschen. Hat dir denn das gefallen, Lieder, diese, sag mal, psychologische Komponente, die da mit reinkommt? Hast du es ja gerade schon gesagt, dass sie quasi am Ende gegen sich selber kämpft, gegen ihr anderes, böses Ich. Also, das war auch etwas, was ich tatsächlich in diesem Film, glaube ich, so gar nicht gebraucht habe. Ich verstehe es, warum es drin ist. Für mich aber eher wie so ein leichter Fremdkörper gewirkt hat.
Ich fand es, für mich war es zu aufdringlich. Ich mag Metaphern, ich mag Subtext, aber er darf nicht so mit dem Holzhammer verhandelt werden. Denn dann wirkt das immer so, als ob die Leute ein bisschen zu stolz auf ihre eigene Botschaft wären. Oder so nach dem Gefühl, guckt mal, was wir hier Tolles gemacht haben, ist das nicht clever? Und auch wenn es ein nettes Feature ist, so besonders schlau ist das nicht, da kann jeder drauf kommen. Und hätten sie es jetzt leicht ironisiert, dann hätte es sicherlich sehr gut funktioniert, aber eben wie du schon, glaube ich, oder also auf jeden Fall jedenfalls von einem von euch beiden angesprochen wurde, ist das Remake praktisch gänzlich humorbefreit. Und das ist vielleicht irgendwo die größte Schwäche dieses Films.
Ja, da gehe ich auch mit. Dignon, wie ist mit dir?
Ich mag das Finale. Also ich muss jetzt sagen, wie gesagt, viertes Mal habe ich den jetzt gesehen. Mich hat er so ein bisschen ab der 60. Minute verloren, muss ich sagen. Ich habe ja schon gesagt, mir war das ein bisschen zu viel, dieses Familiendrama, was da aufgebaut wird. Und es ist natürlich, ich meine, die Handlung ist relativ simpel. Das wird dann irgendwann repetitiv. Er kämpft, oder man kämpft halt immer gegen diese Dämonenbesessenen. Und irgendwie habe ich dann halt für mich so, es kam zu wenig Neues dazu, sage ich jetzt einfach mal. Und dann, kurz bevor eben das große Finale losgeht, haben wir ja eigentlich nochmal eine Verschiebung der Hauptfigur. Weil die ganze Zeit ist es der Bruder, der primär die Handlung vorantreibt. Und dann auf einmal ist es wieder Mia, die ja ursprünglich besessen war, die ja dann wieder in Anführungszeichen normal ist. Und dann ist sie auf einmal im Fokus wieder ganz stark als Hauptperson. Und visuell fand ich super. Ne? Also dieser Blutregen, wie alles matschig wurde, alles so. Ja, es ist ja alles in Blut getränkt letzten Endes. Ne? Dann haben wir ihr böses Ich, das aus dem Boden sich herausgräbt. Das hat so eine Terrorebene für mich nochmal irgendwie eröffnet, ihre Panik im Gesicht zu sehen und wie sie dann einfach auch dieser Kampf, den sie dann führt, der ist ja auch sehr, sehr harsch nochmal. Ja, wir haben eine Kettensäge, die groß zum Einsatz kommt und ja, also ich muss sagen, mir hat das Finale dann nochmal richtig gut gefallen. Und ja, man kann jetzt natürlich sagen, es ist ein bisschen arg symbollastig, aber ich bin ehrlich, da stört mich persönlich halt einfach nicht, weil es visuell ist es gut umgesetzt und es drückt nochmal richtig einen in den Sitz rein. Deshalb, ich mag es.
Was du jetzt gerade gesagt hast, ab der 60. Minute hast du dich ein bisschen, warst du kurzzeitig ein bisschen raus oder so. Das ist witzig, deswegen habe ich nochmal nachgefragt, weil mir ging es bei der Erstsichtung im Kino tatsächlich auch so. Mich hat dieses Finale dann wieder so ein bisschen, ich will nicht sagen, aufgeweckt. Aber das ist auch so ein Grund, warum ich mit dem Film bis heute nicht so richtig warm geworden bin. Das ging mir jetzt auch bei den Sichtungen danach immer so. So gut der handwerklich ist und so löblich es vielleicht auch sein mag, dass der gewiss andere Ansätze verfolgt und nicht nur so eine ganz, ganz platte Kopie des Originals, obwohl er, klar, handlungstechnisch ist da relativ vieles identisch, das soll man da auch großartig verändern, aber er versucht zumindest mal andere Sachen. Der hat mich auch irgendwann so teilweise ein bisschen angeödet, weil es, wie du schon sagst, repetitiv ist. Das ist natürlich der andere Film in gewisser Weise auch, aber der hat da für mich das Original ein höheres Tempo und wirkt immer irgendwie ein bisschen abwechslungsreicher, ein bisschen schneller, ein bisschen lebendiger. Ich kann das gar nicht so genau in Worte fassen, was es ist beim Original, aber der verliert mich immer relativ schnell. Ich habe auch am Anfang gedacht, also nach der Erstsichtung, wir kommen aus dem Kino, alle sind begeistert und ich so, naja, so gut fand ich den jetzt nicht. Und man hörte ja dann auch im Umfeld, Evil Dead, ja super, besser als das Original, der Horrorfilm des Jahres. Und ich dachte mir so, vielleicht hat er mich auch auf den falschen Fuß erwischt, keine Ahnung, ne? Aber ich habe festgestellt, nee, es ist tatsächlich so, mit dem gleichen Eindruck wie damals im Kino, irgendwie macht der Film tatsächlich nichts mit mir, egal wie viel Mühe er sich gibt. Und es ist wirklich kein schlechter Film per se. Also man kann ja wirklich viele Dinge an dem Film loben und ich sehe ja auch, was er kann. Aber er erreicht mich überhaupt nicht auf emotionaler Ebene. Ich kann es wirklich ganz, ganz schlecht beschreiben. Ich würde es gerne besser beschreiben, ich kann es einfach nicht.
Ich möchte mal ein bisschen psychologisieren. Man muss ja bei uns allen auch, und ich denke, das ist bei ganz vielen Filmschauenden in verschiedensten Genres so, die biografische Ebene mit reinnehmen. Es ist einfach ein Riesenunterschied, ob man einen bestimmten Film als Kind oder junger Mensch, jugendlicher Mensch, vielleicht nachts im Fernsehen allein zum ersten Mal guckt und noch gar keine Filmografie sich vielleicht in dem Sinne angeeignet hat und das eine ganz starke Wirkung auf einen hat. Und von da an ist ja jedes wiederholte Sehen dieses Films nicht mehr völlig neutral. Wir können ja nicht unser ganzes Gehirn auslöschen, sondern animiert auch zum Teil oder reaktiviert immer zum Teil diese alten Gefühle, die ursprüngliche Wirkung. Der Film wächst uns vielleicht auch ans Herz. Nostalgie hatten wir schon erwähnt. Während es natürlich was ganz anderes ist, ob ich einen Film mit ganz vielen Leuten im Kino als gestandene Filmkritikerin oder als gestandener Filmfan oder wie auch immer sehe und da einen ganz anderen Rahmen habe. Und so kann eben selten ein Remake die Wirkung des Originals nochmal nachholen. Ich denke, die Leute, die so meinten, das Original, das Remake sei besser als das Original, das ist wahrscheinlich, spekuliere ich jetzt einfach, zum großen Teil eine jüngere Generation, die nie diese enge Bindung an das Original hatte, sondern vielleicht sogar zuerst das Remake gesehen hat und dann das Original mal nachgeholt hat. Oder die, wenn sie das Original sieht, da erstmal auch einem, ja, abgestoßen ist vielleicht ein starkes Wort, aber irritiert ist durch diesen alten Look, diese Billigkeit, diese vergleichsweise schäbigen Effekte. Aber die haben ja auf uns damals ganz anders gewirkt, einfach weil das die Effekte waren, die wir kannten. Und manchmal war es nicht so doll, aber in manchen Sachen war es eben auch erstaunlich effektiv. Ich will jetzt nicht sagen State of the Art, aber wenn man jetzt sagt, Independent Splatter Film selbst realisiert, dann schafft Evil Dead schon, der alte, das Maximum von dem, was man erreichen kann, fast.
Ja, gebe ich dir absolut recht. Und natürlich spielt da Nostalgie und die eigene Erfahrung auch eine ganz klare Rolle. Aber bei Evil Dead, also beim Original, ist es witzigerweise bei mir so, als ich den damals gesehen habe, mir hat der natürlich gefallen und der hat einen gewissen Eindruck hinterlassen. Ich war aber nie so der Überfan dieses Films. Also ich hätte andere Horrorfilme auch zum damaligen Zeitpunkt, die mir einfach besser gefallen haben. Ich sag mal Halloween oder Nightmare on Elm Street, die mochte ich einfach lieber. Tanz der Teufel war für mich immer so eine Sause einfach, wo man gesehen hat, boah, der haut ganz schön auf die Kacke, sag ich mal, und der macht Spaß, aber wäre für mich jetzt nie in dem Bereich beste Horrorfilme überhaupt oder so. Einfach so einen legendären Status. Und das hatte sich bei mir tatsächlich auch erst später erarbeitet. Erst als ich den nochmal auf DVD Jahre später gesehen habe, habe ich festgestellt, wie gut der eigentlich ist. Aber natürlich auch mit diesem Blick ein bisschen zurück, wie ist der Entstehungszeitraum, was war da filmisch möglich, was ist vergleichsweise, natürlich, das spielt da mit rein. Also wäre ich jetzt irgendwie, was ich 20 und hätte zuerst den neuen Evil Dead gesehen, wäre meine Beziehung natürlich auch eine andere. Aber ich war ja auch mit zwei Leuten im Kino, die auch nochmal einen Tuck älter sind als ich. Und da waren gerade die eine Begleitung, die ist ein leidenschaftlicher Fan des Originals gewesen, die hat den halt auch schon als, ich glaube, dann wahrscheinlich 16-Jähriger auf VHS gesehen, als der relativ fresh noch war. Und die schwärmte von diesem Original. Ne? Also die von dem Remake, Entschuldigung. Die schwärmte in den höchsten Tönen davon. Konnte ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Aber gut, wie du schon sagst, Nostalgie spielt da natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Trotzdem würde ich immer sagen, das Original ist für mich tatsächlich der mit Abstand bessere Film, obwohl man es ein bisschen fast schon wie Äpfel mit Birnen vergleichen ist, weil da solche Welten dazwischen liegen, einfach was die technische Umsetzung angeht. Da muss man beim Original natürlich Augen zudrücken.
Ja.
Ja. Kommt man halt kaum drum herum. Wenn ihr jetzt direkt vergleichen mit, was gefällt euch denn zum Beispiel bei dem einen oder bei dem anderen besser? Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, da ganz klar pro Original, da ganz klar pro Remake, oder nimmt sich das so ein bisschen, hält sich das so ein bisschen die Waage und hebt sich gegeneinander auf? Wie ist das bei euch?
Ding dong. Also ich sag mal, was mir jetzt beim Sichten nochmal aufgefallen ist, und das ist, ich schieb schon mal voran, ich mag das Remake tatsächlich lieber als das Original. Obwohl ich der Fall bin, dass ich das Original früher gesehen habe. Also ich bin eigentlich, das, was wir gerade besprochen haben, bin ich gerade nicht. Ja. Die Kameraarbeit ist mir sehr, sehr, sehr positiv aufgefallen beim Original. Ja. Weil die einfach schon, die ist sowas von Teil des Geschehens. Sie ist so mittendrin. Wir haben diese Person of View, wie sie durch den Wald gleitet, ist, kann man nicht sagen, so hektisch durch den Wald schlingert, ja. Wie so schräge Kamerawinkel angenommen werden, wo das ganze Bild schräg ist, wo die Kamera aus einer Kellerluke raus das ganze filmt, wo beim Zerhacken Blut über die Kamera läuft. Also da war ich wirklich auf ich sag mal künstlerischer Ebene war ich da schon sehr beeindruckt. Das hat das Remake, hat auch ein paar Momente, wo man so gemerkt hat, okay, man versucht so ein bisschen was mit einfließen zu lassen, so wie ganz am Anfang die Szene, wo das Bild quasi verkehrt herum ist, wo der Wald gefilmt wird, ja, und sind so einzelne, klar, die Kamerafahrt durch den Wald ist auch hier vorhanden, aber da muss ich sagen, da ist für mich das Original ganz klar vorne dran. Ja,
das wirkt wesentlich dynamischer, ne, das hat so was, ja. So wie so ein Eigenleben, das sich dadurch auch entwickelt, ne.
Ja.
Definitiv, das geht mir auch beim Original nochmal so. Lieder, ist es, wie ist es bei dir? Hast du irgendwelche Szenen, Momente oder Aspekte bei einem der Filme sagst, das ist ganz klar besser in dieser Version?
Was mir definitiv bei der neuen Version besser gefallen hat, ist, dass da die weiblichen Figuren mehr Aktion kriegen und sich doch etwas selbstbewusster, kämpferischer, logischer Verhalten. Da war mir im alten Film dann doch manchmal zu viel Gekreische und auch die Figuren an sich zu komplett marginal, obwohl wir ja schon gesagt hatten, dass es jetzt da generell keine besonders ausgefeilte Figurenstudie, was keine Figur angeht in diesem alten Film. Aber da hat das neue, also die Neuauflage hat da definitiv vieles besser gemacht. Es fällt mir aber auch schwer, jetzt hier zu sagen, welcher Film mir besser gefällt. Ich denke, ich tendiere da auch mehr zur neuen Version insgesamt.
Ah, spannend, okay. Bin ich hier wieder der Außenseiter, aber das bin ich bei dem Film leider wirklich gewohnt. Damit kann ich durchaus leben. Also, wie gesagt, ich habe ihn jetzt mehrfach gesehen, das Remake, und ich werde einfach nicht warm mit ihm, egal wie bemüht er ist und handwerklich wirklich auch gut ist und wie er alles schon sagt, auch die Figurenzeichnung ist natürlich besser, weil einfach auch ausgefeilter. Aber ja, mir fehlt da auch wirklich so ein emotionaler Zugang, der huckt mich komplett gar nicht. Und ja, es ist leider so, wie es ist. Es sollte ja, glaube ich, auch ursprünglich davon noch eine richtige Trilogie oder sowas gemacht werden. Das waren mal die Pläne. Sam Raimi hat ja das Remake auch mitproduziert. Und es sollte daraus dann so ein richtiges neues Franchise. Das wurde jetzt ein bisschen ad acta gelegt. Also es gab ja jetzt quasi letztes Jahr Evil Dead Rise, der aber ja nicht direkt, also kein direktes Sequel von diesem Film ist, es eher so ein Ableger, würde ich sagen. Ne? Der mir komischerweise erstaunlich gut gefallen hat. Und der hat mir besser gefallen als der hier, obwohl da die Meinungen ja auch sehr auseinandergehen. Aber vielleicht, weil es wirklich was anderes ist. Also nicht nochmal eine Neuauflage der alten Geschichte, sondern dass der dieses ganze Dämonen-Setting da aus dem Wald rausnimmt und dann wirklich in so ein Hochhaus pflanzt, was ich fand einfach nochmal dem anderen frischeren Anstrich gibt. So, ja. Also der gefällt mir zum Beispiel jetzt besser als dieses Remake, aber weiß ich nicht. Habt ihr den gesehen? Wie steht ihr zu dem?
Lieder, magst du zuerst?
Kannst du mal kurz wiederholen, welchen meintest du jetzt, wie ich zu
Evil
welchen?
Dead Rise. Evil Dead Rise, also, der letzte Evil Dead Rise.
Ja, das war mir dann, also das war für mich nochmal so alter Wein in neuen Schläuchen. Also diese ganzen, nee, der hat bei mir keine so großen Sympathiepunkte. Ich finde ihn jetzt nicht furchtbar, aber generell nervt es mich auch oft, dass fast jeder Film oder alles, was einigermaßen erfolgreich ist, dann noch 2-3 weitere Teile angetackert kriegt. Ich finde, manchmal kann man eine Sache einfach auch darauf belassen, obwohl natürlich das Grundkonzept, diese Prämisse, die man hat, hier quasi perfekt ist, um sie immer wieder aufzukochen.
Ja, klar, weil das Böse kann man letzten Endes ja nie wirklich besiegen und selbst nach dem Showdown ist klar, irgendwie, was kann man immer wieder beleben, ist ja gar kein Problem. Ist ja auch so eine Horrorfilmkrankheit. Ich meine, kann man immer noch mal ein Sequel wieder dran kleistern, egal wie oft auch vielleicht der Killer zersägt, zerstückelt, zerhackt wurde. Das spielt ja überhaupt gar keine Rolle. Da gibt's eigentlich nie so den finalen Part, wenn man es drauf anliegt.
Halloween, Freitag der 13., Nightmare on Elm Street.
Ja, sag ich ja, das ist ja völlig egal. Wie oft die auch schon offiziell beendet wurden, letzten Endes kommen sie wieder aus dem Grab und das sagt kein Mensch, warum das so ist. Also das ist auch völlig egal.
Scream.
Ja, aber lassen wir das.
Nee, ist heftig. Also hast schon recht, also Horrorfilm ist da schon. Ich würde auch einfach mal behaupten, ohne dass ich das jetzt irgendwie recherchiert habe, so vom Gefühl sind Horrorfilme die Filme, die am meisten Remakes und Reboots erhalten.
Ja, das.
Nicht nur Sequels und Prequels, sondern auch, liegt vielleicht daran, weil die Kosten meistens etwas günstiger sind bei Horrorfilmen im Vergleich zu anderen Genres, sage ich jetzt einfach mal. Aber würde ich jetzt einfach mal in den Raum werfen, dass das tendenziell vielleicht so ist.
Also gerade was Remakes angeht, weil ich glaube, wenn wir dieses Format noch etwas weiterführen werden, werden wir häufiger mal über Horrorfilme einfach stolpern. Nicht, weil wir alle so horrorfilmaffin sind, also sind wir tatsächlich, aber darum geht's eigentlich gar nicht, sondern da ist einfach am meisten Material einfach da. Ne? Es gibt natürlich auch Remakes aus allen möglichen Genres, von Komödien, Action, Film, Thriller, was weiß ich nicht, was Abenteuerfilme. Aber gefühlt hat ja fast jeder Horrorfilm der 70er, 80er, der gewissen Erfolg hatte, irgendwann mal ein Remake bekommen. Liegt natürlich daran, weil das auch, es ist, damit kriegst du auch immer jüngere Generationen wieder und die gucken sich vielleicht auch ältere Sachen, gerade so Sachen, wo vielleicht auch Effekte eine Rolle spielen oder Budget, gucken die sich vielleicht nicht so gerne an. Weil denen das zu alt ist, zu billig, weiß der Kuckuck nicht was und das heute einfach auch anders geht. Ne? Aber oftmals, und das ist bei mir hier heute der Fall, favorisiere ich dann doch meistens die Originale. Nicht aus reinem Nostalgiefaktor, aber da, für mich kommt da meist so eine Stimmung eher rüber, die sich oft nicht so kopieren lässt. Das ist hier für mich ein Paradebeispiel. Unabhängig davon, dass der hier fachlich gut gemacht ist. Also der Regisseur des Remakes heißt er Fede? Wie spricht man es aus? Fede Alvarez?
Ich sag immer Fede Alvarez, Fede, ich habe keine Fede, Ahnung, wie man ihn betont.
Herr Alvarez.
Ich habe auch mal Alvarez. Fede gesagt, weil es ja ist ja ein spanischer Name, darum.
Ja.
Gut. Wer weiß?
Gut, Senor Alvarez, so nennen wir ihn so. der hat danach ja durchaus auch noch ein paar andere Sachen gemacht. Den Don't Breathe, der finde ich.
Ja, Don't Breathe hat er gemacht.
Mir gut gefallen hat. Und jetzt ja den neuen Alien-Film auch inszenieren wird, wo man auch gespannt sein darf, was da auf einen zukommt. Also der hat diesen Film ja wirklich als Sprungbrett, sage ich mal, genutzt und durchaus mit Recht. Denn, wie gesagt, ich schätze die Inszenierung gerade in der handwerklichen Art und Weise durchaus. Und der traut sich auch was. Das muss man diesem Film ja auch sagen. Also wenn er was zeigt, ist er wahnsinnig explizit. Da sind wir im Einzelnen jetzt noch gar nicht so drauf eingegangen. Müssen wir vielleicht auch nicht. Aber also das hat mich jetzt bei der Neusicht auch wieder beeindruckt, wie der da manchmal draufhält. Und auch wenn heutige Filme sicherlich etwas gewaltbereiter vielleicht manchmal sind oder sich generell ein bisschen mehr rausnehmen können, einfach auch vom Budget, von der technischen Umsetzung, so wie der machen das wenige. Also gerade im, sag ich mal, ist es ja schon Mainstream irgendwo, dieser Film. Ne?
Wenn es im Kino kommt, ist es immer, also irgendein Stück weit Mainstream für mich persönlich. Ich würde tatsächlich auch behaupten, mir fällt kein anderer Film ein, dass das aktuell der härteste Film ist, der ins Kino gekommen ist. Ich sag mal in Deutschland. Ja. In Amerika kommen ja auch kleinere Sachen ins Kino, die international nicht ins Kino kommen. Aber ich würde mal sagen, für einen internationalen Markt ist das für mich persönlich der blutigste Horror, der blutigste Film überhaupt.
Blutig.
Zum Zeitpunkt.
Blutig würde ich sagen. Härteste, hat der Lüder vorhin auch schon gesagt, das kommt ja mal darauf an, was wirkt.
Natürlich, mehr, ich sag mal grafische Gewalt. Nehmen wir grafische Gewalt vielleicht als Wort, ne? Weil wir hatten so Beispiele wie 120 Tage von Sodom. Ja, das ist ja, es ist auch Gewalt, aber es ist jetzt vielleicht, es ist ja mehr auch eine psychische Gewalt. Ja, hier ist ja viel, ich sag mal, die körperliche, die physische Gewalt, die eine Rolle spielt.
Ja, es kann gut sein. Also wie gesagt, der plastisch expliziteste ist es mit Sicherheit der letzten Jahre. Mir würde zum Beispiel jetzt spontan kein Gegenbeispiel einfallen.
Ich denke auch, wenn ich mich richtig erinnere, dass der damals deswegen noch so eine Art extra Promotion hatte, blutigster Release ever. Und ich wüsste jetzt auch wenig, obwohl ich eine relativ umfangreiche Filmografie eigentlich habe, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich da irgendwas gesehen habe, das da rankam. Und gerade eben auch so ein größerer Mainstream-Release, das ist schon eine Sonderposition, die dieser Film da einnimmt.
Ja, aber ich finde es auch gut, dass er das tut. Also gerade weil das Original für seine damaligen Verhältnisse ja auch sehr explizit war, natürlich da an seine Grenzen irgendwo gestoßen ist. Und hier hat man einfach da auch nochmal die Grenzen nochmal ausgelotet. Und das rechne ich diesem Film wirklich hoch an, weil alles andere wäre, glaube ich, auch ein Fehler gewesen. Dass er das aber so ausnutzt, das hat mich wirklich abermals überrascht. Also jetzt nochmal bei der Sichtung. Respekt auf jeden Fall dafür. Ja, ich weiß gar nicht, habt ihr noch irgendwas, was wir zwingend besprechen müssen? Denn ich muss ganz ehrlich gestehen, ich glaube, ich habe jetzt so meinen Senf dazu schon relativ abgegeben zu beiden Filmen. Ich habe mir auch gar nicht so viel notiert. Normalerweise machen wir ja durchaus ein paar Notizen zu diesen Filmen und habe hier relativ wenig stehen. Ich kann auch gar nicht sagen, warum. Gut, das Original habe ich jetzt relativ häufig gesehen, da brauchte ich mir, glaube ich, nicht so viel notieren. Und beim Remake, ich sage es nochmal, es gibt für mich tatsächlich nicht so viel her. Warum auch immer. Sieht's bei euch aus? Habt ihr noch was?
Ich würde da vielleicht nur eine kleine Randnotiz. Und diesmal ist aber wirklich ein Fun-Fun-Fact und kein scary Fun-Fact. Fede Alvarez Man hat ja bald seinen nächsten Film oder in absehbarer Zeit in seinen nächsten Film im Kino für August ist er angesetzt, nämlich Alien Romulus. Und da werden wir eben wieder dabei, denn Alien ist natürlich auch Sci-Fi, aber Sci-Fi-Horror absolut. Dass die Remakes von Horrorfilmen und die Originalversionen oder die Franchises ist ja kein richtiges Remake in dem Sinne, aber eben auch eine Fortsetzung, die sehr starken Remake-Charakter hat. Also dass es nicht aufhört und sich immer weiter fortsetzt. Und auch sonst ist ja seine recht überschaubare Filmografie eigentlich. Das hat mich ein bisschen gewundert, denn der Mann, also der kann ja was, ne? Dass er aber glaube ich, etwa ein halbes Dutzend Filme gemacht hat. Ja, auch stark geprägt von Remakes oder Filmen, die Remakes bekommen haben. Also alles, was er gemacht hat,
wenig
ist
Regieeinträge.
Entweder ein Remake oder eine Fortsetzung oder ja, ein Teil in einer Serie.
Aber das muss ja auch nicht Schlechtes sein. Vielleicht hat der Mann auch, vielleicht guckt er auch gezielt, was er machen will oder sucht sich das ein bisschen besser aus oder so. Das kann ja auch sein. Also nur, weil
ja,
man
ja
jetzt
das war
jetzt halt
auch gar nicht negativ gemeint. Das ist nur, das prägt nur so ein bisschen das, was wir oder parallelisiert das, was wir so angesprochen hatten, dass viele Remakes eben im Horror- oder Grusel-Thriller-Sci-Fi-Genre angesiedelt sind. Und das sieht man da eben auch quasi exemplarisch.
Ja. Freut ihr euch denn auf den neuen Alien?
Ja, voll.
Bei dir habe ich das gewusst, Alida, du auch. Bist,
ich gucke wirklich gern Horror und darum, selbst wenn es ein mieser Horrorfilm ist, empfinde ich es immer, gerade an einem langen Kinotag oder so, als irgendwie so ein bisschen so Candy. Also das ist ein Genre, das bei mir definitiv auch so einen kleinen Bonus hat, obwohl man ja als Kritikerin immer neutral sein soll, aber natürlich haben wir alle Genres, die uns stärker ansprechen und andere, die uns eher vorbeigehen.
Ja, absolut. Also geht mir ja auch so und ich gucke ja manchmal auch gerne auch schlechte Horrorfilme, einfach nur, um sie schlecht zu finden teilweise. Aber es hat ja dann trotzdem immer so einen leichten Unterhaltungswert dann trotzdem dabei. Ne? Auch wenn man sich über die Filme dann aufregt, wie dumm oder wie dumm die dann eigentlich sind, aber irgendwie ist es ja dann manchmal ganz unterhaltsam. Ich freue mich auch tatsächlich ein bisschen auf den Film. Also das ist ein bisschen, ich bin ein bisschen skeptisch noch. So, ich weiß nicht warum, vielleicht weil das Alien-Franchise jetzt in den letzten Jahren, finde ich, nicht so ganz stark abgeliefert hat, aber immer noch gut genug, dass man sich immer auf einen neuen Film freut. Und die Kombination mit dem Senor Alvarez, wer weiß, vielleicht haben sich da mal zwei gesucht und gefunden. Der dürfte ja bestimmt auch ein bisschen härter zur Sache gehen jetzt vielleicht als zuletzt. Vielleicht ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Mal gucken. Gut, also, wenn ihr weiter nichts habt, würde ich jetzt einfach mal,
Eine Anmerkung mache ich noch, weil es mir diesmal aufgefallen ist. Ich empfehle, meine Ding-Dongs-Empfehlung, schaut euch Tanz der Teufel auf DVD an, nicht auf Blu-ray. Ich bin eigentlich ein Fan davon, hochauflösende Formate zu haben, weil ich es eigentlich immer kristallklar mag. Ich habe es diesmal so gemacht, ich habe irgendwann abgebrochen, habe die alte DVD von Anchor Bay, also eine englische DVD, eingeschmissen, weil der Film dann nochmal besser wirkt. Durch dieses Unscharfe hat der nochmal, es unterstützt einfach die Atmosphäre dieses Films einfach nochmal besser, als wenn du diese Maskenarbeit, die damals durchaus in Ordnung und gut war, aber heutzutage sieht das nicht mehr so doll aus. Nehmt die DVD.
Ja, das ist ein Argument. Ihr könnt auch, wenn ihr noch eine VHS zu Hause habt, die doch mal versuchen reinzuschmeißen, aber ich weiß nicht, ob euer Fernseher noch einen SCART-Anschluss hat. Das könnte natürlich schwierig werden. Ja, gut. Also wie gesagt, wenn ihr nichts habt, dann würde ich an dieser Stelle einfach, sag ich mal, den Podcast beschließen für heute und ich sag vielen Dank. Es hat viel Spaß gemacht mit euch beiden. War für mich jetzt auch eine Premiere zu moderieren und ich habe gemerkt, ich komme manchmal so ein bisschen ins Stocken, vielleicht sollte ich mir beim nächsten Mal doch vielleicht mal ein Konzept zusammenlegen, aber wie gesagt, das ist eine Pilotfolge, wir geloben Besserung auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal hoffentlich, wenn dieses Konzept denn von euch angenommen wird, schreibt doch mal in die Kommentare, wie euch das gefällt und vor allem schreibt rein, wie wir das Kind denn nun nennen sollen. Wollen wir noch irgendwie Vorschläge raushauen oder erstmal gucken, was die Community da noch parat hat?
Lassen wir die Community einfach mal komplett frei entscheiden. Genau. Ohne irgendwelche Beeinflussung unsererseits.
Wenn ihr jetzt irgendwie 10 Sachen reinschreibt und wir nehmen davon gar nichts, wisst ihr einfach, die waren scheiße. So. Aber wie gesagt, bitte fleißig irgendwie kommentieren und mal sehen, wenn wir da irgendwie einen Gewinner picken, vielleicht können wir das wirklich ein bisschen entlohnen. Wir sprechen da mal mit dem Chef, der muss das sprengen lassen. So. Also, in dem Sinne, ich verabschiede mich und würde dann euch bitten für letzte Worte. Und wir beginnen natürlich mit der Dame Lida.
Ja, Bleibt cool, Leute. Lasst euch nicht unter die Erde graben und hoffentlich mögt ihr unser neues Format und wir hören uns bald wieder. Und oh ja, lang lebe der Horrorfilm.
Sehr schön. Und Ding Dong.
Ja, auch von mir vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, es kommen noch ein paar Folgen auch an euch beide, die ihr mit mir gesprochen habt. Vielen Dank dafür und gehabt euch alle wohl.